Ja, guten Morgen. Ich wünsche euch auch nochmal alle ein gesegnetes, frohes neues Jahr. Wir haben uns die meisten, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Und bevor wir in das Wort Gottes hineinschauen wollen, wollte ich noch kurz berichten. Ich hatte gestern Kontakt zu Daniel und in Argentinien. Mit WhatsApp ist das ja heute alles möglich, über so große Distanzen. Wenn ich an meine Missionszeit zurückdenke, da habe ich 6 bis 8 Wochen auf einen Brief gewartet, bis dann irgendwann Nachricht kam, und viele dieser Nachrichten waren dann schon längst wieder vorbei. Also die aktuellen Nachrichten waren dann schon wieder, haben sich schon wieder erledigt. Heute ist das alles so einfach geworden. Aber er lässt euch ganz herzlich grüßen. Er stand in einer riesenlangen Schlange in einer Teststation. Ihr könnt für ihn beten, auch für seine Familie. Die haben ein leichtes Fieber, die mussten dann zum Testen. Und ansonsten geht es ihnen aber soweit gut. Und er bittet um Gebet auch für einen Einsatz. Der soll stattfinden am 17. Da wollen sie in den Norden von Argentinien fahren mit dem Bus, ein Transporter, und 1200 Kilometer, das ist nicht gerade eine kleine Strecke, und machen dort einen Einsatz. Und ein paar Tage später, 7 Tage später, am 24. werden sie eine Familie oder eine Freizeit machen. Da wird er auch als Redner sein. Können wir auch für beten, auch für Fetch. Ich denke, das mache ich gleich nochmal, auch für die Missionare draußen. Das ist ja auch nicht nur die Umstände sind schwierig, aber auch die Arbeit an sich ist herausfordernd. Und ich denke, das tut gut, wenn wir da auch regelmäßig für sie beten und sie damit unterstützen. Und ich denke, das tue ich jetzt nochmal, bevor wir dann in die Predigt einsteigen. Herr Jesus, wir wollen jetzt danken, auch für Familie Schäfer, auch die Eltern Jutta und ihren Mann. Und wollen dich bitten, dass du sie segnest in Argentinien, dass du sie bewahrst, auch in dieser schwierigen Zeit, auch vor Krankheit. Und segne du sie, segne ihren Einsatz dort, auch wenn sie in den Norden fahren von Argentinien. Bewahre sie. Setz sie zum Segen für viele Menschen dort. Das bitten wir auch für Familie Fetsch in Kasachstan, dass du auch da, du siehst auch die Unruhen dort, dass du sie bewahrst und dass du sie zum Segen setzt, dass sie Menschen die frohe Botschaft von dir weitersagen können, auch den Kindern. Danke, Herr, dass du da eine offene Tür schenkst auch, und segne du diese beiden Familien in Jesu Namen. Amen. Wir sind in Johannes Kapitel 10, und um da nochmal so ein bisschen den Einstieg zu finden, habe ich gedacht, wäre es gut, wenn wir nochmal so ein bisschen zurückschauen in Kapitel 9. Das zieht sich eigentlich von Kapitel 9. Worum ging es in Kapitel 9? Da war die Heilung eines Blindgeborenen. Ein Wunder geschah, ein Blindgeborener wurde sehend, Jesus machte ihn sehend, und das gab es bis dato noch nie in der Geschichte der Menschheit. Also ein großes Wunder fand statt, und aus diesem Wunder heraus, dass dieser Mann sehend wird, entsteht eine Debatte, wie so oft unter dem Volk, unter dem religiösen Volk der Juden, und das zieht sich eigentlich bis Kapitel 10, Vers 21. So lange zieht sich das durch, diese Diskussion, die er hat mit dem Volk, dem religiösen Volk der damaligen Zeit, und parallel, und Jesus arbeitet immer auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Personengruppen, wird dieser Blindgeborene, der sehend wird, nicht nur physisch sehend, sondern auch geistlich sehend. Und das ist ja das Entscheidende. Das Evangelium ist nicht nur, um Menschen aus der Not herauszuhelfen, sondern die größte Not, die der Mensch hat, ist, dass er getrennt von Gott lebt. Und das entdecken wir bei dieser Geschichte, die dort stattfindet, dieses Zeichen, was Jesus tut, dass dieser Mann, der blind war, sehend wird, aber nicht nur physisch sehend wird, sondern auch geistlich sehend wird. Und auf der anderen Seite sehen wir die, die sagen, dass sie sehend sind, blind werden oder blind bleiben. Das ist das Tragische eigentlich. Auf der einen Seite ein Mann, der sein Leben lang nichts sehen konnte, wird sehend und auch kommt in die Beziehung mit dem lebendigen Gott, wird also auch geistlich sehend. Und auf der anderen Seite die Sehenden, die auch physisch, aber auch meinten, geistlich sehend zu sein, bleiben blind oder werden blind. Und das ist tragisch. Und das ist dieser rote Faden, der sich durch Kapitel 9 und 10, aber auch eigentlich durch das ganze Johannesevangelium sich bewegt. Auf der einen Seite Menschen, die in Not sind, die Heilung erfahren physisch wie auch geistlich, und auf der anderen Seite das Volk, die meinen zu sehen und physisch sehend sind, die immer blinder werden. Was dazu führt, dass am Ende Jesus am Kreuz gehängt wird. Und das sehen wir schon in Kapitel 12. Da wird schon ausgeheckt ein Plan, wie sie Jesus ans Kreuz nageln können. Und das ist tragisch. Und das zieht sich so durch diese Begebenheit. Und es ist ja noch Laubhüttenfest, und das war das Fest sozusagen, wo das sich im Hintergrund so abspielt, und Jesus war im Tempel mit den Religiösen. Und so sehen wir eigentlich diese Geschichte. Wie ein roter Faden zieht sich das hier durch. Und da sind wir jetzt in unserem Text in Johannes 10 bis, meine ich, Vers 15 gekommen. Ich möchte heute lesen von Vers 14 nochmal bis Vers 21. Das wird unser Text sein. Und wir werden uns mit zwei Fragen, wesentlichen Fragen, nochmal beschäftigen, die aus diesem Text entspringen. Die eine Frage, die alles entscheidende Frage ist: Wie komme ich oder wie werde ich ein Schaf in der Herde Gottes? Oder wie werde ich Teil dieser Herde Gottes? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Und auf der anderen Seite, was macht den Hirten, diesen guten Hirten, so gut? Auch eine ganz wichtige Frage. Was macht Jesus so einzigartig? Wir haben eben in dem Lied gesungen, viele sehen in Jesus nur ein Märchen. Was macht ihn so besonders und so einzigartig, dass er über 2000 Jahre so viele Menschenherzen bewegt hat und ich hoffe auch deins bewegt hat? Das wollen wir uns anschauen in diesem Text, und dazu möchten wir den Text erstmal lesen. Und ich setze an in Vers 14, das haben wir zwar schon mal kurz behandelt, aber da wird eine ganz wesentliche Aussage in Vers 15 nochmal gesagt, und 14, 15. Wir lesen den Text, Johannes 10, 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon Blinden die Augen öffnen? Soweit erstmal unser Text. Ich möchte nochmal einsteigen in Vers 14. Wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was macht ihn so besonders? Was kennzeichnet einen guten Hirten? Im Gegensatz zu dem Mietling, der wird ja hier auch erwähnt, davor, also ein angeheuerter Hirte sozusagen, der nur dafür bezahlt wird, dass er die Hirte versorgt. Und hier heißt es, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Und jetzt interessant ist hier die Aussage, gleich wie, hier wird ein Vergleich uns gezeigt. Das war die Beziehung, die der Hirte zu seinen Schafen hat, wird ins Verhältnis gesetzt zu wem? Zu welcher Gemeinschaft? Vers 15, genau. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Das ist gewaltig, wenn man darüber mal nachdenkt. Dass wir, wenn du ein Kind Gottes wirst, wenn du Schaf seiner Herde bist, dass du in einem Verhältnis zu Jesus stehst, so wie Jesus im Verhältnis zum Vater steht. Boah, das ist heftig. Wenn man sich darüber mal Gedanken macht, was das alles beinhaltet. Und wisst ihr, das Entscheidende in diesem Konzept, denn wir gucken dann alle auf unser Leben und sagen, oh, da bin ich ja noch weit von entfernt, von dieser Art von Gemeinschaft, die der Sohn mit dem Vater hat. So habe ich Gemeinschaft mit Jesus, das sieht bei mir ja ganz anders aus. Und ich sage immer, wisst ihr, das Entscheidende ist ja in diesem Konzept, nicht, dass wir Jesus kennen, sondern dass Jesus uns kennt. Ist das nicht so? Das gibt uns ja die Hoffnung. Versteht ihr, was ich meine? Weil wenn wir auf uns schauen, dann würden wir alle sagen, also wir sind keine große Nummer. Jesus ist mit Sicherheit mit mir enttäuscht, wie ich meine Beziehung zu ihm lebe. Und sicherlich ist das auch eine Herausforderung für uns. Wie lebe ich meine Beziehung zu Jesus? Aber das Entscheidende ist das nicht, sondern das Entscheidende ist, dass Jesus, der gute Hirte, mich kennt. Und weil er mich kennt, trägt er Sorge um mich. Das ist das Frohmachende in diesem Bild, oder nicht? Und darüber können wir staunen. Denn was Jesus in uns sieht, da ist nicht viel Gutes. Oder? Und dennoch liebt er uns. Und dennoch steht er zu uns. Und dennoch hält er uns fest, auch wenn wir nicht festhalten. Und das ist die Garantie. Und da kommen wir dann, so Gott will, in 2 Wochen, glaube ich, haben wir nochmal eine Predigt zu den Versen 27 bis 30, wo es darum geht, dass Jesus uns in seiner Hand hält, festhält. Und dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Wow. Das ist gewaltig, oder nicht? Und hier sehen wir also, wird ein Vergleich gemacht zwischen dem Vater, der Beziehung des Vaters zum Sohn, und dieses Kennen, wissen wir, ist ein sehr intimes, ein sehr tiefe Bedeutung hat dieses Wort Kennen. Es ist nicht nur, ich kenne auch Frau Merkel, aber ich habe sie noch nie die Hand geschüttelt. Ja, ich weiß von ihr oder jetzt Scholz. Aber kennen tue ich die nicht. Aber wenn die Bibel von Kennen spricht, spricht sie von einer ganz intimen, ganz engen Beziehung, die der Vater mit dem Sohn hat. Sie sind eins. Und so ist Jesus mit uns, hat sich eins gemacht. Das ist, warum? Ist nicht in uns begründet, definitiv nicht. Nicht in mir, vielleicht bei dir. Keine Ahnung, aber bei mir definitiv nicht. Aber Jesus steht zu uns. Und das will dieses, da sind wir schon im guten Hirten, aber ich muss nochmal einen Gang zurückschrauben, in wie werde ich denn ein Schaf? Und das ist ja unsere erste Frage, die wir uns stellen wollen. Und wir lesen ja hier in Vers 16, dass es hier um 2 Herden geht. Wer sind das? Die erste Herde war welche? Wo ist Jesus hingegangen? Wo wurde er geboren? Was war sein Auftrag? Er kam in das Seine. Was war das Seine? Israel. Er ist als Jude geboren, in Bethlehem. Und er kam in sein Eigentum, und dieses Eigentum war in erster Linie das Volk, sein Volk, zu dem er gesandt war. Israel. Und dann heißt es aber in Vers 14, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Okay? Das ist die eine Herde, für die Jesus kam. Aber kam er nur für diese Herde? Dann sehen wir, die meisten, ich weiß nicht, euren Hintergrund, ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn du nicht aus dem Volke Israel bist, dann gäbe es ja keine Hoffnung. Ah, genau, und da lesen wir in unserem Text, in Vers 16, da heißt es, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde sein. Was ist das denn? Wovon redet Jesus hier? Von den Heiden? Ja. Aber er führt hier was? 2 Herden zusammen. Denn es heißt hier, und ich führe sie, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde sein. Was ist das? Die Gemeinde. Die Gemeinde. Die Gemeinde war schon immer im Plan Gottes. Von Anfang an, als Abraham erwählt wurde, heißt es, und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das war der Auftrag, den Israel eigentlich hatte. Sie sollten Segen sein für die Nationen, haben aber versagt. Und dadurch kam das Evangelium zu uns. Aber es war im Plan Gottes schon immer, von Ewigkeit her. Wir wissen, in Matthäus 16 heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ja, also das Konzept der Gemeinde, dieser Auftrag, war schon immer im Plan Gottes. Und hier wird uns gezeigt, dass es eine Herde geben wird. In der leben wir gerade, in dieser Zeit. Es wird eine Zeit geben, wo diese Herde, diese Gemeinde, was passiert? Was ist der nächste Schritt der Gemeinde? Abgeholt werden wir, genau. Entrückt. Ihm entgegen. Und dann wendet sich Gott wieder seinem Volk zu. Das ist der Heilsplan Gottes. Und er wird seine Geschichte auch mit dem Volk Israel verenden. Ja? Dessen können wir gewiss sein. Aber wir leben jetzt in der Zeit der Gemeinde. Und da gibt es nur eine Herde und einen Hirten. Wenn ihr das nachlesen wollt nochmal, es gibt viele Textstellen, die uns das nochmal verdeutlichen, was das beinhaltet. Denken wir zum Beispiel an Galater. Ich lese euch nur mal ein, zwei Stellen, damit ihr das nochmal so vor Augen habt, was Gottes Plan ist. Einmal im Galater heißt es ja, dass es weder Frau noch Mann, weder Jude noch Grieche, sondern sie sind alle eins in Christus. Ja, das wäre zum Beispiel eine Textstelle. Oder in Epheser haben wir auch noch eine wunderbare Stelle. In Epheser 2,14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht. Ja, hier haben wir wieder das gleiche Konzept. Beide heißt hier in dem Fall das Volk Israel und die Heiden wurden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen, hier wird die Gemeinde als ein neuer Mensch beschrieben, zu schaffen. Und Frieden zu stiften und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hat. Ja, das geht so weiter. Hier sehen wir das Konzept der Gemeinde. Und das wird uns hier gezeigt. Nun, wie werde ich Teil dieser Gemeinde? Wie werde ich Teil dieser Herde? Das ist ja die erste Frage, die wir uns stellen wollen. Wie werde ich ein Schaf in der Herde Gottes? Oder es persönlicher zu machen, wie wird der Herr Jesus zu meinem guten Hirten? Das ist die entscheidendste Frage überhaupt, die ein Mensch sich in diesem Leben stellen kann. Wie werde ich Teil dieser Herde? Und wir sehen in Kapitel 10 ja, dass Jesus uns nicht nur als der gute Hirte vorgestellt wird, der sich um seine Schafe kümmert. Übrigens nochmal, die Verbindung ist ja sehr schön von Kapitel 9 zu 10. Deswegen ist es so schön, wenn man fortlaufend einen Text liest. Wir haben ja festgestellt, am Ende von Kapitel 9, der Blindgeborene, der sehend wird, aber auch geistlich sehend wird, wird ausgeschlossen aus der Synagoge, aus der Gemeinschaft des Volkes Israel. Aber Jesus lässt ihn da nicht allein. Sondern in Kapitel 10 spricht er sofort von der Herde, von dem Hirten, der sich um seine Schafe kümmert. Das ist wunderschön zu sehen. Auch die Verbindung, die die Bibel uns zeigt in den Kapiteln. Das ist ein Buch, eine Geschichte. Gott kümmert sich um seine Leute. Und wir sehen in Kapitel 10 ja auch, dass Jesus hier uns nicht nur als der gute Hirte vorgestellt, sondern auch als die... Wie kommt man in den Stall? Durch die Tür. Er ist auch die Tür zur Herde. Er ist nicht nur der, der versorgt, der sich um seine Schafe kümmert, sondern er ist auch der, der durch den wir hineinkommen in diese Herde. Was ist dazu notwendig? dass du hineinkommst in diese, in diesen Stall, in diese Herde, dass du ein Schaf seiner Weide wirst. Da könnte man jetzt vieles sagen. Aber was mir auffällt, wenn ich das Johannesevangelium lese, wo wir ja wissen, dass das Johannesevangelium als Ziel sich gesetzt hat, Johannes hat sich als Ziel gesetzt, Jesus zu zeigen, wer er ist, der Sohn Gottes, und dass wir durch ihn Leben haben, dann wird eines, finde ich, sehr, sehr interessant. Auf der einen Seite sehen wir immer das religiöse Volk, das unheimliches Wissen über das Gesetz Gottes hatte und diese ganzen Privilegien, die damit verbunden waren, aber weitgehend Jesus als Messias ablehnten. Und auf der anderen Seite sehen wir viele, viele verschiedene Begebenheiten, angefangen mit Nikodemus, der ist vielleicht ein bisschen die Ausnahme, weil er kam ja auch als Pharisäer zu Jesus in der Nacht. Aber dann Kapitel 4, die Frau am Brunnen, die einen schwierigen Lebenshintergrund hatte, wollen wir mal so sagen, die eigentlich nicht viel, die wusste auch einiges. Aber dann Kapitel 5, der Mann, der am Pool lag, 38 Jahre lang gelähmt, als er dann gefragt wird, wer hat dich denn gesund gemacht? Da sagt er, keine Ahnung. Das er wusste. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein Mensch. Das geht aber auch so weiter. In Kapitel 9 sehen wir bei dem Blindgeborenen, was sagt der denn, als er geheilt wurde? Und die fragten ihn, wer hat dich denn sehend gemacht? Was sagt? Ja, da war ein Mensch namens Jesus. Das ist interessant. Und ich glaube, es will uns etwas ganz Wesentliches sagen, dass wie ich ein Schaf seine Herde werde, wie Jesus für mich mein Hirte wird, ist, dass ich erkenne, dass ich nichts weiß von dem. Es braucht Offenbarung. Und es zeigt die Unfähigkeit von uns Menschen, dass wir absolut der Gnade Gottes bedürfen und nichts dazu beitragen können. Und es ist interessant, dass diese Leute, die ich gerade genannt habe, eigentlich genau in diesem Stadium mehr oder weniger waren. Sie wussten eigentlich nichts. Und Gott begegnet ihnen durch Jesus in seiner Gnade. Und sie werden sehend, geistlich sehend. Und das ist ja auch das Geniale an dieser Botschaft, oder nicht? Dass Jesus nicht sagt, komm zu mir, aber du musst erstmal die Bibel einmal durchlesen. Oder du musst regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Du musst gute Taten tun. Und dann zählt er eine ganze Liste auf von Dingen, die du tun musst. Und wenn du die alle erfüllt hast, dann tanzt du durch die Tür. Das ist schrecklich. Aber die Botschaft der Bibel oder das Evangelium bietet uns an, so zu kommen, wie wir sind. Mit all unserem Müll. Kaputt, wie wir sind. Versteht ihr? Das ist das Geniale am Evangelium. Es erwartet von dir keine Leistung, sondern einfach nur die Ehrlichkeit, dass du es nicht schaffst, dass du es nicht kannst, dass du verloren bist und dass du einfach nur kapitulierst vor Gott und sagst, Herr, hier ist mein Scherbenhaufen. Das ist alles, was ich dir bringen kann. Das ist im Grunde genommen, natürlich beinhaltet das viele, viele andere Schritte noch, aber wir haben nicht die Zeit dafür. Aber das ist eigentlich das Wesen, wie ich zu Jesus oder wie Jesus mich finden kann und wie ich zu ihm kommen kann, mit all meinem Müll, den ich habe. Du musst nichts leisten. Und das können wir in vielen, vielen Stellen nachlesen, haben wir jetzt leider nicht die Zeit, aber Jesaja 53, Vers 6, ne, das spricht davon, dass wir alle wie Schafe sind, die umherirren, ohne Hirten. Matthäus 9, 36 spricht auch davon, dass Jesus die Menschen sah, sie waren wie Schafe ohne Hirten, orientierungslos. Und so können wir eine Stelle nach der anderen nehmen. Matthäus 7, 13 heißt es, es ist eine enge Pforte und wenige sind es, die es finden. Breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt. Und wie diese enge Pforte für mich zu einem Durchgang führt, ich muss ablegen, all meine Schuld und sie zu Jesus bringen. Und das ist genial. Das ist eine einmalige Botschaft, die es gilt zu verbreiten. Also, wie werde ich Schaf seiner Herde, indem ich bekenne, dass ich versage oder dass ich ein Versager bin? Und dann kann die rettende Gnade Gottes in meinem Leben greifen. Was macht den Herrn Jesus zu einem guten Hirten? Wir lesen weiter in unserem Text. Ich habe noch 5 Minuten. Das wird heftig. Da heißt es, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Und das wird 4-mal in unserem Text wiederholt. Jesus sagt 4-mal, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt zum Vater kommen können. Das wissen wir alle, hoffentlich. Ja, aber Jesus betont das hier. Darum liebt mich mein Vater. Hat der Vater nicht Jesus immer lieb? Könnt ihr nachlesen. In Johannes 17, Vers 24. Von Ewigkeit her heißt es da, liebt mich mein Vater. Aber was ist dann hiermit gemeint? Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. Ist die Liebe Gottes an seinen Sohn geknüpft an Bedingungen? Niemals. Aber was Gott hier sagen will, ist in diesem Vers, oder was Jesus hier sagt, ist, dass der Vater und ich, wir sind eins in dem Gedanken, den Menschen Rettung zu bringen. Sie sind eins in dem Herzschlag, den Menschen zu retten, weil Gott den Menschen liebt und Jesus liebt dich, Jesus liebt mich. Und wisst ihr, in ein paar Wochen habe ich, glaube ich, ein Thema in dem zweiten Gottesdienst, was ist die Grundbotschaft der Bibel? Da werde ich das Thema machen, Gott liebt dich. Das ist das Gewaltigste, was man einem Menschen sagen kann. Gott liebt dich. Obwohl nichts Liebenswertes in dir ist. Gar nichts. Und trotzdem liebt er dich. Das ist ja, unsere Liebe, diese Art von Liebe kennen wir nicht wirklich. Aber Gott liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Also, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben lasse und ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir und das macht diesen guten Hirten so einzigartig. Kein anderer Mensch auf dieser Welt kann das sagen von sich. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen und ich habe Vollmacht, mein Leben zu nehmen. Gut, jetzt würde einer sagen, naja, Vollmacht, mein Leben zu lassen. Es gibt leider traurige Geschichten, wo Menschen ihr Leben einfach wegwerfen. Ja, aber hier geht es ja darum, dass Jesus für einen Grund sein Leben gab. Und der Grund ist, dass er uns Menschen liebt und dass wir Versöhnung erfahren durch das, was am Kreuz geschah. Wir gedenken gleich daran. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen. Und es war in ihm, 2. Korinther 5, Vers 21, nichts. Und das ist ja das Entscheidende, dass in Jesus, da heißt es in 2. Korinther 5, 21, dass Jesus nicht mehr von Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Jesus wusste nicht mal von Sünde. Er war der einzige Mensch, Gottmensch, der in die Welt kam, der ohne Sünde war. Und wenn jemand es verdient hätte, zu leben, dann er. Nicht zu sterben am Kreuz. Das macht diesen Hirten so besonders. Wenn ihr dazu 6 Stellen noch lesen wollt, Römer 5, 8 bis 10, da geht es darum, dass Gott uns seine Liebe darin gezeigt hat, dass er für uns gestorben ist in Jesus, als wir noch Sünder waren. Also wieder, da ist nichts Liebenswertes an uns, an unserem Verhalten, an unserem Wesen, sondern es ist eigentlich reinweg die Liebe Gottes zu uns Menschen, die ihn dazu bewegt hat, seinen Sohn in diese Welt zu senden. Und was auch sehr stark hervorkommt, wenn wir das lesen hier, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Jesus hat freiwillig diesen Weg gewählt. Wir leben so, dass wir Problemen aus dem Weg gehen. Nicht freiwillig wählen. Und schon gar nicht am Kreuz zu enden. Aber so drückte sich die Liebe Gottes zu uns Menschen aus in Jesus, dass er freiwillig diesen Weg gewählt hat. Und diese Freiwilligkeit, die sehen wir auch, die spiegelt sich wie ein roter Faden auch durch das Leben des Herrn Jesus. Niemand konnte ihn anfassen. Es sei denn, Jesus hat es zugelassen. Versteht ihr? Er ging mitten hindurch durch einen Mob. Die wollten ihn von den Klippen werfen. Er ging mitten durch. Sie wollten ihn steinigen. Er ging mitten durch. Und selbst in Gethsemane, wo die Soldaten kommen, und er sagt, wen sucht ihr? Jesus. Er sagt, ich bin's. Was passiert da? Die fallen alle hin. Und Pilatus sagt, ich weiß nicht, dass ich Macht habe über dich. Und er sagt, du hast keine Macht. Du hast nur Macht, weil Gott sie dir gerade gibt. In dem Moment. Das ist gewaltig. Das macht Jesus so einzigartig. Er hat sein Leben gelassen, freiwillig. Und das macht ihn einzigartig. Und er hat das getan, und damit schließe ich jetzt aus einem prophetischen Vers aus Psalm 40. Jesus hat das nicht mit Zähneknirschen gemacht. So, ach, naja, da muss ich jetzt mal durch. Klar hat er gelitten als Mensch, aber es war im Prinzip sein Herzschlag. Und das sehen wir auch, das kann man auch später nach Hebräer 10, haben wir heute schon gehört, Vers 9, wird das nochmal erklärt. Aber in Psalm 40, Vers 8, damit schließe ich jetzt, heißt es, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, ist meine Freude. Das war Jesus seine Freude, ans Kreuz zu gehen für dich. Es war keine Belastung, sondern er hat das aus Liebe und mit Freude getan. Gibt es einen höheren Beweis seiner Liebe? Ich denke nicht. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir, dass du, obwohl nichts Liebenswertes in uns ist, dennoch uns liebst und dein Liebstes für uns gegeben hast. Und danke, dass wir daran jetzt auch uns erinnern dürfen, dass du, Herr Jesus, dein Leben gelassen hast und das freiwillig, obwohl du vollkommen warst, ohne Sünde, nicht mal von Sünde wusstest, hast du dich für uns zur Sünde machen lassen, damit wir Leben haben. Aber Herr Jesus, wir danken dir auch, dass du nicht nur Vollmacht hattest, dein Leben zu geben, sondern du hattest auch Vollmacht, dein Leben wieder zu nehmen. Du bist auferstanden und lebst. Das ist der Beweis, dass das, was am Kreuz getan, gültig ist für alle Ewigkeit. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen.